Atemtechniken sind eben auch unheimlich gut darin, die Lebenserwartungen und die Gesundheit zu verbessern. Und ich mache es, wie gesagt, jeden Morgen 10 Minuten und abends meistens auch. Das führt einmal zu diesen physiologischen Anpassungen, aber auch mental dazu, dass ich viel ruhiger und ausgeglichener in den Tag gehe. Das ist der absolute Wahnsinn, was diese Atemtechnik mit einem macht.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Artgerecht Health Nerds. Pro Edition.
Leute, so extrem wie heute war es noch nie hier bei der Health Nerds Pro Edition. Wir sprechen mit einem Mann, der die Luft nicht nur anhalten kann, sondern damit Weltrekorde aufgestellt hat. Und zwar etliche. Tom Sitas ist Apnoe-Taucher und hat unglaubliche 22 Weltrekorde erreicht. Einer der krassesten, wie ich finde, 22 Minuten und 22 Sekunden Luft anhalten. Ohne Atemgerät, ohne ja irgendwelche Zwischenstops, sondern wirklich Luft anhalten. Über 22 Minuten. Das muss er uns erklären, wie das geht. Heute gibt Tom sein Wissen über mentale Stärke, über Resilienz, über Stressmanagement, über das richtige Atmen weiter. Und genau darüber wollen wir mit ihm sprechen. Über seine gefährlichsten Momente, seinen Umgang mit Druck und was wir alle aus seinen Erfahrungen mit der extremen Tiefe und dem weiten Meer für unser alltägliches Leben lernen können. Außerdem natürlich mit dabei unser Health Nerd und Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Er wird ein bisschen einordnen, was diese Erfahrungen für unsere körperliche und mentale Gesundheit bedeuten. Männer, an euch beide herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank, lieber Felix. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr schön, dass das heute klappt.
Tom, gleich mal vorneweg. Kannst du eigentlich noch normal ins Schwimmbad gehen oder kommt automatisch der Reflex, ich muss tauchen gehen?
Nicht ich muss, sondern ich möchte. Das macht mir einfach immer noch Riesenfreude, einfach unter Wasser zu sein und nicht zu atmen.
Wie ging das los bei dir? War das schon in der Kindheit oder was war der Moment, wo du gemerkt hast, Tauchen ist genau mein Ding?
Das war tatsächlich schon in der Kindheit. Ich hatte das immer in mir. Ich hatte eine Familie, die ist sehr maritim geprägt. Wir hatten eine Werft in der Familie, waren viel auf dem Segelboot, im Urlaub in Griechenland und mit Wasser hatte ich immer viel Berührung. Aber da war noch mehr. Ich hatte auch diesen tiefen Wunsch, diese Sehnsucht, die Unterwasserwelt zu erkunden. Mhm. Und wo das herkam, das kann mir keiner so richtig verraten. Ich hatte niemanden in meiner Umgebung, keine Taucher oder ähnliches, die mich daran geführt haben, sondern ich hatte einfach diesen tiefen Wunsch. Ich hatte dann mal im Fernsehen ein paar Bilder gesehen und war einfach so fasziniert, dass ich das irgendwann mal selber machen wollte. Und so bin ich dann, sobald ich in der Lage war und auch mein eigenes Geld verdient hatte, bin ich dann los und hab einfach mal so einen Tauchkurs auf Jamaika besucht.
Super. Vielleicht als Kind zu oft Ariel, die Meerjungfrau oder Findet Nemo geschaut. Irgend sowas wird es gewesen sein. Ja. Wie ist es bei dir, Matthias? Hast du, ich meine, du bist in Hamburg zu Hause, zwar nicht direkt an der Küste, aber schon maritim verbunden. Wie ist es bei dir? Mit Wasser und Tauchen haben wir nie drüber gesprochen. Bist du ein Wassertyp?
Schon, aber nicht so, definitiv nicht so extrem.
Badewanne.
Aber Badewanne auch nicht. Nein, aber ich kann dieses Kindheitsgefühl von lange tauchen, Strecken unter Wasser tauchen, runtertauchen, das hatte ich definitiv auch, fand ich immer total toll. Am allerliebsten, lieber als irgendwie am Stück irgendwie zu schwimmen, sondern irgendwie unter Wasser sein. Und das Thema, die Unterwasserwelt zu erkunden, das habe ich definitiv auch. Definitiv ja auch nicht so extrem, aber Tauchschein gemacht und das natürlich mit ausprobiert. Hm. Ja, es ist schon faszinierend da unten.
Es ist wirklich für jemand, der noch nie tauchen war und jetzt meine ich nicht nur Luft anhalten und mal so für 20 Sekunden irgendwie abtauchen, sondern wer wirklich mal Flaschentauchen gemacht hat. Ich habe genau wie Matthias vor vielen Jahren mal einen Tauchschein gemacht, auch in der Karibik, im warmen Wasser, mit guter Sicht und einem tollen Team. Und ich muss gestehen, als ich das erste Mal mit diesem Atemgerät abgetaucht war und festgestellt hat, okay, ich muss jetzt nicht in einer halben Minute schnell wieder hoch, sondern ich kann hier unten bleiben. Und ich konnte mir alles in Ruhe anschauen, konnte diese Fische sehen, die Korallen, hab so nach oben geschaut, gesehen, über mir sind so 10, 12, 15 Meter Wasser und die Sonne scheint so durch. Es war vom Gefühl, also ich bin jetzt nicht ein super spiritueller Typ, aber es war ein besonderer Moment, das habe ich gemerkt. Und es war für mich ein bisschen wissenschaftlich, würde ich sagen, wie das Entdecken einer ganz neuen Welt, als wenn man auf einem anderen Planeten ist. Und dieses Gefühl hat mich ein Leben lang irgendwie fasziniert und ich trage es immer noch in mir, obwohl es schon viele Jahre her ist. Das nur mal so vorausgeschickt für jemand, der noch nie tauchen war, das ist für viele Menschen, glaube ich, etwas wirklich Außergewöhnliches. Deswegen, Tom, an dich nochmal die Frage. Du als Extremtaucher, als jemand, der in diese Welt wirklich abtaucht und das vor allem ohne technische Hilfsmittel, also wir Open Water Diver oder Sporttaucher haben eine Flasche auf dem Rücken, da ist die Luft drin. Du gehst ja einen ganz anderen Weg. Du hältst die Luft an und gehst nach dort unten. Lass uns mal, bevor wir über Rekorde und über solche Dinge sprechen, was war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, ich verschmelze hier mit dem Wasser oder ich bin nicht nur irgendwie ein Gast hier unten, sondern ich bin irgendwie Teil davon. Gab es so einen erhabenen, so einen besonderen Moment in deinem Tauchleben, wo du gemerkt hast, es ist irgendwie anders?
Definitiv. Also für mich ging das genau so los mit so einem Moment. Ich habe, wie gesagt, immer diesen Wunsch gehabt, die Unterwasserwelt zu erkunden, habe dann den Tauchkurs gemacht, habe dann gelernt, wie das Ganze funktioniert mit dem Druckausgleich und dass es nicht so weit weg ist, dass diese Welt wirklich für mich ja erreichbar ist. Und habe dann nach dem Tauchkurs, kannst ja nicht den ganzen Tag mit einem Tauchlehrer da durch die Gegend gehen, sondern nach dem Tauchkurs bin ich dann nochmal reingesprungen mit Schnorchel und bin dann einfach so mal abgetaucht und habe geschaut, ja, wie das denn ohne Gerät geht. Denn ich wusste dann, wie das mit dem Druckausgleich funktioniert. Und ich wusste auch, ich kann eine Weile die Luft anhalten. Das war mir irgendwie schon klar. Also bin ich einfach mal abgetaucht auf, ja, 10, 15 Meter und habe gemerkt, krass, das geht auch ohne. Und ich bin komplett entspannt. Und dann, ja, dann gab es da diesen einen Moment. Ich weiß nicht, es ist immer noch, es packt mich einfach. Denn das war für mich so ein Moment, wo ich ein unglaubliches Gefühl hatte, dass das genau das Richtige ist, was ich hier gerade tue. Ich bin also auf 10, 15 Meter abgetaucht und habe mich auf den Boden gesetzt. Und genau, habe diese Schwerelosigkeit quasi gespürt, ne, auch wenn ich da so ein bisschen noch gesessen habe. Und ja, habe die Geräusche gehört von Fischen und diese unglaubliche, ja, Ruhe da unter Wasser. Und dann kam ein Rochen an mir vorbeigeschwommen. Also ungefähr 1,5 Meter entfernt. Das war auch schon mal für mich absolut magisch, weil ich hatte diese Dokumentation früher im Fernsehen gesehen von diesen unglaublichen Tieren. Das sind ja fabelartige Wesen, ne, mit diesen großen Flügeln. Und die haben mich schon immer fasziniert. Und genau in diesem Moment kam so ein Tier an mir vorbei, flügte da durch den Sand. Und es war wie, als wenn ich da in diese Welt gehöre. Ich sitz da und habe ja nicht mal einen Atemreiz gehabt. Das war das Schöne. Ja, also ich konnte das einfach so genießen. Und habe diesen Moment mit einem, ja, Fabelwesen geteilt und das war für mich magisch. Ne? Und als ich da aufgetaucht bin, war mein Wunsch klar, ich will noch mehr Zeit da unten verbringen. Ich will, ja, diese Welt erkunden und vor allen Dingen, ja, will ich länger da unten sein. Und so bin ich dann am gleichen Tag in den Swimmingpool gegangen und habe versucht, länger die Luft anzuhalten und habe das begonnen zu trainieren.
So, und jetzt gehen wir gleich mal direkt zu deinem extremsten Luftanhalte-Weltrekord. Und das ist wirklich unglaublich. 22 Minuten und 22 Sekunden. Also nur mal zur Einordnung. Matthias, wir beide, was meinst du, wenn wir Luft anhalten? Wie lange schaffen wir? Also wenn man sich, glaube ich, wirklich nicht bewegt, die Muskeln total entspannt und sich irgendwie fokussiert. Also ich würde jetzt sagen, spontan vielleicht eine Minute.
Ja, das ist so die gängige Zeit, ne?
Oder?
So eine Minute, vielleicht mit ein bisschen Vorbereiten, mit ein bisschen Abatmen vorweg von CO2, vielleicht eine Minute 30.
Mhm. Aber dann ist schon.
Ich glaube, alles, was darüber, also schon 2, 3 Minuten, 4 Minuten, ich weiß, kürzlich gesehen, Tom Cruise, so heißt er, ne, hier in Mission Impossible, hat er irgendwie berichtet, dass er es geschafft hat, dass er 6 Minuten die Luft anhalten kann. Und alle sind begeistert und ich würde auch sagen, okay, 6 Minuten ist auch schon sehr lang. Mhm. 22 Minuten, 22 Sekunden, beeindruckend. Ja.
Das musst du mal erklären, Tom. Das ist ja eine spezielle Art des Luftanhaltens. Du atmest vorher reinen Sauerstoff oder wie müssen wir uns diesen Weltrekordversuch vorstellen? Gib uns da mal einen Insight.
Genau, jetzt müssen wir da unterscheiden. Es gibt das ganz normale Luftanhalten, von dem habt ihr jetzt gerade gesprochen. Ne? Die meisten sind da in der Lage, 1 bis 1,5 Minuten die Luft anzuhalten. Manchmal auch weniger, das ist auch vollkommen in Ordnung, je nachdem, wie groß auch deine Lunge ist. Das ist also der Durchschnitt. Und da halte ich über 10 Minuten die Luft an und nicht über 22. Ne? Das muss man gleich mal einordnen. Genau, aber bei diesen 22 Minuten atme ich vorher reinen Sauerstoff ein. Das heißt, ich habe einfach mehr Treibstoff dann in meiner Lunge. Und ja, auch wenn ich die äußere Atmung einstelle und die Atembewegung, dann habe ich einfach genug Sauerstoff in mir, der dann meine Zellen weiter versorgt. Das heißt, die innere Atmung geht weiter und mir geht es ja über 22 Minuten dann gut und ich genieße das einfach dann unter Wasser zu sein.
Woran denkst du in diesen 22 Minuten? Gehst du die Steuererklärung vom letzten Jahr durch? Denkst du an die Autowerkstatt, wo du mal hin musst? Denkst du an Kumpels aus der Kindheit, an deine Familie? Woran denkt man da?
Ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen mit dem Einschlafen. Und du würdest vom Einschlafen ja auch nicht an deine Steuererklärung denken. Es sei denn, du hast eine hohe Rückzahlung erhalten, dann ist das vielleicht noch ganz, ganz wünschenswert. Aber genau, das geht einfach darum, die Emotionen so ein bisschen niedrig zu halten. Ich will jetzt nicht vollkommen aufgeregt sein, das verbraucht wieder Sauerstoff, sondern ich möchte mich entspannen. Und gerade so im ersten Teil des Tauchgangs, wo man noch gar nicht den Reiz spürt, irgendwie atmen zu müssen, da geht das auch echt gut. Das heißt, ich genieße das einfach. Ich muss ja nicht mal meine Atemmuskeln benutzen und bin tiefenentspannt. Ich gehe dann durch meinen Körper, fühle in meine Muskeln hinein, lasse alles komplett los. Und dann muss ich teilweise auch schon aufpassen, dass ich nicht einschlafe, weil das einfach ein ganz, ganz schöner Zustand ist. Irgendwann geht's dann los. Dann setzt dieser Reiz ein, den wir alle kennen, wenn wir mal die Luft angehalten haben, dass man irgendwie das Gefühl hat, jetzt muss ich wieder atmen. Und dann beginnt da eine ganz andere Phase im Tauchgang. Dann geht es darum, mit diesen Stressoren, mit diesen Gefühlen umzugehen und jetzt sie auch nicht zu verfluchen und sich dann anzuspannen. Oh mein Gott, wie schlimm ist das jetzt? Das fühlt sich nicht gut an, weil das dann wieder kontraproduktiv wäre. Das heißt, ich verbrauche wieder mehr Sauerstoff durch das Anspannen der Muskeln. Adrenalin wird durch den Ärger ausgeschüttet. Das Herz wird schneller, mehr Sauerstoff wird verbraucht. Und das ist die mentale Herausforderung der Geschichte. Und dann geht's irgendwann auch, je nachdem, ob ich tief tauche oder streckentauche, dann in das Körperliche hinein. Da wird dann Laktat gebildet, die Muskeln haben so wenig Sauerstoff, dass die Energiegewinnung umgestellt wird und da fangen die Muskeln dann irgendwann an zu brennen. Und das sind noch wieder andere Herausforderungen. Aber das kann man so mal grob einordnen.
Nach welcher Zeitspanne ungefähr, nur dass wir mal ein Gefühl bekommen, setzt das bei dir ein, dass du wieder den Reiz hast, das innere Bedürfnis, ich muss wieder atmen. Ist das nach der Hälfte oder sind das hinten die letzten 10%? Wie lang geht dieser innere Kampf, von dem du gerade gesprochen hast?
Also wenn wir von dem normalen Luftanhalten sprechen, wo ich ja meinen letzten Weltrekord mit 10 Minuten und 12 Sekunden aufgestellt habe, da bin ich bei 3 Minuten und 30 geht das dann los, wo der Atemreiz, wo ich das erste Gefühl so merke, jetzt könnten wir mal wieder atmen. Und dann wird das stärker. Das heißt, in etwa 7 Minuten verbringe ich dann mit diesem Gefühl.
Aber faszinierend, dass man also tatsächlich, weil das ist, glaube ich, was viele von uns kennen, man hat eben relativ schnell als Ungeübter dieses Gefühl und bedient es dann natürlich auch relativ schnell. Ja, also ich tauche, wenn ich sage, ich kann eine Minute die Luft anhalten, habe ich wahrscheinlich nach 50 Sekunden diesen krassen Reiz, ich möchte wieder atmen und 10 Sekunden später mache ich das auch. Dass das bei dir quasi ja 70% der Strecke ausmacht, dass du das quasi extendest und sagst, ich atme eben noch nicht, sondern ich bleibe ruhig, ich deale damit. Das ist schon mal eine gutes Learning, hätte ich so mir gar nicht vorgestellt. Ja. Bevor wir gleich weiterreden, Tom, Matthias, vielleicht von dir mal kurz einen Background für uns Laien. Was macht der Sauerstoff in unserem Körper? Warum ist der Sauerstoff für uns so essentiell?
Naja, auch das hat Tom eigentlich schon an wichtigen Punkten mit angesprochen. Es geht am Ende nicht um die äußere Atmung, also die reine Atembewegung unserer Muskulatur, Zwerchfell, Lungen füllen sich mit Luft, Sauerstoff wird in der Blutbahn transportiert, sondern um die innere Atmung, also Zellatmung. Und dieser zelluläre Atemprozess oder aerobe Atmung in der Zelle selbst, und da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, dient dazu, damit wir Energie produzieren können. Und wir produzieren die Energie verhältnismäßig, mengenmäßig am meisten in unseren Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle. Dafür brauchen wir Sauerstoff. Man nennt das oxidative Phosphorylierung. Das heißt, Sauerstoff sorgt am Ende mit dafür, dass neue Phosphatgruppen an unsere Energieträger gehängt werden. Wir wissen, Adenosin-Diphosphat wird wieder zu Triphosphat, universelle Batterien, die wir aufladen. Ohne Sauerstoff funktioniert das nicht. Und wir haben natürlich im Glukosestoffwechsel, also wenn wir über Zucker sprechen, einen vorgeschalteten Prozess, dass Zucker in den Zellen fermentiert wird, und zwar außerhalb der Mitochondrien. Das nennt man dann typischerweise anaerobe Glykolyse, also Aufspaltung von Zucker ohne Sauerstoff. Der ist immer vorgeschaltet, wenn aus Zucker Energie gewonnen werden muss. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, die Zellen haben irgendwann zu wenig Sauerstoff, dann würde rein theoretisch aus dem Zucker, der immer noch aufgenommen werden würde, mehr und mehr Laktat gebildet werden. Also wir haben irgendwie ein Problem in der Energiegewinnung in den Mitochondrien selbst drin. Und wenn wir uns das weiter vorstellen, wenn der Sauerstoffmangel entsteht, dann entstehen irgendwann zelluläre Schäden an den Zellorganellen beispielsweise. Und wenn wir es auf Gewebe oder Organe betrachten, dann betrifft das insbesondere Gehirn, Herz und Nieren. So übergeordnet gesagt. Und wir sind uns alle einig darüber, wenn unser Herz-Kreislauf-System zum Stillstand kommen würde oder wir nicht mehr atmen oder nicht mehr atmen können. Also das Herz-Kreislauf-System könnte ja rein theoretisch auch arbeiten, aber die Atemwege sind verlegt beispielsweise. Es kommt zu wenig Sauerstoff an. Irgendwann versagt auch das Herz-Kreislauf-System. Dann kommt es nicht mehr zur Sauerstoffversorgung und Gewebe geht kaputt. Dann sterben Zellen. Durch eine gestörte Energieproduktion, erhöhte freie Radikale, die produziert werden, Störung der Ionenhomöostase und am Ende ohne Sauerstoff, Zelltod. Zuerst ist es funktionell und irgendwann, wenn es länger anhält, strukturell.
Kurzum, wir alle brauchen, und das haben wir in unseren Genen drin, Sauerstoff. Deswegen haben wir auch diesen Reflex, dass wir eben atmen wollen, wenn wir unter Wasser sind. Nein?
Nein. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Unterschied.
Interessant.
Also Sauerstoff ist super wichtig. Gar keine Frage für Energiegewinnung. Aber Sauerstoff ist brutal radikal. Also wenn Tom, wenn Tom reinen Sauerstoff einatmet, verändert das natürlich. Das ist auch ein potenzieller Reizfaktor für den Stoffwechsel. Also das ist nicht so vorgesehen. Wir haben eben einen gewissen Gehalt an Sauerstoff in unserer Luft, 21%, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten natürlich viel Stickstoff beispielsweise mit dabei und ganz wenig CO2. Und du hast es gerade gesagt, dass wir atmen wollen, dieses Gefühl haben, das, was Tom auch beschrieben hat. Natürlich irgendwie auf Gewebsebene veränderter Energiestoffwechsel, Sauerstoff wird verbraucht, aber was passiert noch? Im Energiegewinnungsprozess wird CO2 gebildet. Und CO2, was sich mehr im Blut anreichert und mir im Hirnstamm vermittelt, wir haben ein bisschen zu viel CO2, das macht letztendlich den Atemtrigger mit aus. Das heißt, dass wir atmen wollen, entsteht durch zu viel CO2. Das ist der eigentliche Antrieb. Und dieses Gefühl, was wir kennen, dieses ich muss eigentlich atmen, bezieht sich im ersten Schritt darauf zu sagen, ich muss CO2 loswerden, weil CO2 natürlich auch für die pH-Wertregulation mitverantwortlich ist und irgendwann auch schädlich wäre, wenn es zu hoch werden würde.
Spannend, spannend. Tom, dein Leben besteht im Grunde aus diesen Tauchgängen, aus diesem Leben als Apnoe-Taucher. Was mich interessiert, also Atmung ist für dich ein essentielles Ding. Klar, jeder von uns braucht es, macht es, aber du machst es sehr bewusst, du trainierst es, du hast deinen Körper zu einer Atemmaschine quasi geformt, ja, der wirklich das Maximum rausholt, was irgendwie möglich ist. Für einen Normalmenschen wie mich, warum sollte Atmung auch für mich viel wichtiger sein, als ich es vielleicht priorisiere in meinem Leben? Also das richtige Atmen.
Wow, ja. Das ist eine Frage, da könnte ich dir unzählige Antworten drauf geben. Es gibt ganz viele Atemtechniken, die auf unterschiedliche Art und Weise auf unseren Körper wirken. Ja, da kann ich jetzt einen bunten Blumenstrauß für dich zusammenbinden. In allererster Linie ist es mal wichtig, dass wir ja nicht zu viel atmen, dass wir unsere komplette Lunge benutzen, dass wir durch unsere Nase atmen. Ja, dann gibt es noch weitere Dinge, die auf unser Nervensystem wirken. Da sind einfach viele Einflussfaktoren, die wir berücksichtigen können. Aber ich würde einfach mal damit anfangen, was heutzutage extrem ungesund ist und was wir vermeiden sollten. Wenn wir unter Stress stehen, bei der Arbeit viel am Schreibtisch sitzen zum Beispiel, dann neigen wir dazu, ja, flacher zu atmen. Ja, das heißt, die mentalen Stressoren, die führen dazu, dass wir ja eine Stressreaktion hervorrufen. Das heißt, wir haben eine Deadline oder müssen unbedingt irgendwas erledigen, werden zugeschüttet mit Arbeit, was auch immer. Und dadurch wird durch diesen Anspruch an uns der Kampf- oder Fluchtmodus ausgelöst. Das heißt, das Herz schlägt schneller. Wir erweitern unsere Gefäße, sodass mehr Sauerstoff auch ins Gehirn kommt. Das ist im Prinzip ein ganz, ganz guter und wichtiger Reflex. Nur wenn der eben dauerhaft da ist, so wie es am Schreibtisch der Fall ist, dann hat das eben auch so seine Nachteile. So, und durch dieses Verlangen, mehr Sauerstoff auch an unsere Muskeln auszuliefern, atmen wir eben ein bisschen schneller. Paradoxerweise machen wir das dann aber ziemlich flach. Ja, das heißt, diese Atmung, die findet im oberen Teil unseres Brustkorbs statt. Und dadurch vernachlässigen wir dann ja den unteren Bereich, gerade so dieses untere Drittel der Lunge, und versorgen uns im Prinzip nicht vernünftig mit Sauerstoff. So, und das ist natürlich wichtig für unseren Körper. Ja, unser Gehirn braucht Sauerstoff, um vernünftig zu operieren, aber auch unsere Muskeln, da haben wir schon drüber gesprochen. Und dann durch das Belüften dieses unteren Teils der Lunge können wir eben unsere Leistungsfähigkeit, unsere Regenerationsfähigkeit wieder erhöhen. Und das geht auf unterschiedliche Art und Weise. Das geht einmal durch eine natürliche Atemmechanik, indem wir mit unserem Zwerchfell atmen, indem wir langsam und etwas tiefer atmen. Und wir können auch dafür sorgen, dass unsere Alveolen einsatzfähig sind. Denn mit dieser Stressatmung, das ist meistens dann auch noch verbunden mit so einer Körperhaltung, wo wir nach vorne gebeugt sind. Ja, wenn wir also flach atmen und nach vorne gebeugt sind, dann schalten wir, hatte ich ja bereits erwähnt, so diesen unteren Teil der Lunge ab. Und da passiert dann Folgendes, die Alveolen, also unsere Lungenbläschen, die haben eine klebrige Oberfläche und mit der Zeit, wenn man sie nicht nutzt, dann kleben die so ein bisschen zusammen. Ja, die Alveolen kollabieren quasi. Und das führt eben dazu, dass die im ganzen Metabolismus einfach keine Rolle mehr spielen. Ne? Das heißt, sie werden nicht mit Sauerstoff versorgt. Und jetzt gibt es Atemtechniken, wo wir tief einatmen. Ja, also einmal komplett die Lunge belüften, wo wir dann dieses Zusammenkleben wieder rückgängig machen und die Alveolen wieder öffnen. Und dadurch haben wir wieder einen stabileren, ausgeglichenen Gasaustausch in unserem Körper. Und das ist enorm wichtig. Ne? Wenn wir jetzt diese drei Dinge mal zusammennehmen, die bei der Stressatmung heutzutage gang und gäbe sind, also das flache Atmen und das chronische Überatmen und das nicht optimal versorgen mit Sauerstoff und auch zu wenig CO2 im Körper, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Wenn man das mal zusammennimmt, dann hat man schon extrem viel gewonnen. Also wenn du jetzt noch durch die Nase atmest, und nachts darauf achtest, den Mund geschlossen zu halten, dann hast du praktisch mit wenigen Maßnahmen schon einen extrem großen Einfluss auf deinen Körper. Und ich habe noch nicht über unser Nervensystem gesprochen, was mein Lieblingsthema ist, denn über die Atmung kannst du es eben auch erreichen, ja, ausgeglichener und belastungsfähiger durch den Alltag zu gehen.
Da wollen wir natürlich gleich noch mehr drüber erfahren, aber ganz konkret, Tom, wir versuchen ja hier bei den Health Nerds auch immer praktische Tipps oder Übungen mitzugeben. Gibt es sowas wie eine Atemübung, wo du sagst, würde ich jeden Tag oder dreimal die Woche oder alle 5 Stunden mal machen, irgendwie mal tief durchatmen, hast du gerade schon gesagt, die Lungen wirklich mal auf Maximalvolumen irgendwie bringen. Sind das Übungen oder was kannst du uns mitgeben?
Also gerade so für diesen Anwendungsfall, ne, der für mich ja meinen Alltag auch bedeutet. Ich gehe ja in Unternehmen und spreche darüber, was man tun kann, um mit diesen langanhaltenden Belastungsphasen umzugehen, die ja heute auch in der Tagesordnung sind. Und da kann man einmal dafür sorgen, dass man immer mal wieder zwischendurch regeneriert. Und das geht glücklicherweise sehr, sehr schnell auf Knopfdruck. Und dadurch kann man einfach seine Energie auf Dauer so ein bisschen hochhalten. Und das Zweite ist, man kann eben auch Einfluss auf sein Nervensystem nehmen. Ne? Und da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber es gibt also einmal eine Knopfdrucktechnik, die ich anwenden kann, um wirklich super schnell den Stresslevel runterzufahren. Die können wir gerne mal gemeinsam machen. Denn ja, Da wird auch jeder merken, krass, das funktioniert. Und den Hintergrund kann ich sonst ja vielleicht mal danach nochmal erklären. Jetzt wollen wir, glaube ich, mal erstmal eintauchen, mal so eine Atemtechnik machen, die ja für mich wunderbar geeignet ist, um in einer Stresssituation direkt runterzufahren, aber auch um ja zum Beispiel schneller abzuschalten abends, wenn man einschlafen möchte. Das geht sehr, sehr schnell und ist extrem effektiv. Also wir atmen dafür, ich sag's nochmal konkret an gleich, atmen dafür einmal ganz tief ein, um diese Alveolen zu öffnen. Dadurch verbessern wir den Gasaustausch. Und der zweite Schritt ist, dass wir lange ausatmen und nach der Ausatmung noch eine Weile die Luft anhalten, weil wir dadurch auch dafür sorgen, dass das Herz ein bisschen langsamer schlägt. Und und das ist auch wieder ein Entspannungseffekt. Und wenn man das beides kombiniert, dann ist das für mich das mit Abstand effektivste Mittel, um Stress auf Knopfdruck zu reduzieren. Und ihr werdet das auch merken, wenn wir das gleich machen, dass nachdem wir diese Technik angewendet haben, ja, das ist ja ein tiefes Einatmen, dann Ausatmen und nach dem Ausatmen halten wir noch eine Weile die Luft an, dass ihr
10 Minuten.
Nicht, ja, ungefähr 10 Minuten, das sollte ja drin sein. Nein, dass ihr dann nach dem Ausatmen die Luft anhalten könnt, ohne gleich wieder diesen Reiz zu spüren, einatmen zu müssen. Das heißt, wer jetzt gerne mitmachen möchte, der möchte bitte darauf achten, dass da nicht sofort dieser Reiz kommt. Er muss nicht seiner Gewohnheit folgen und gleich wieder einatmen, sondern bitte einfach mal warten und darauf achten, wann kommt denn jetzt wirklich ein Reiz zu atmen. Und das machen wir jetzt mal, ja?
Falls ihr uns gerade beim Autofahren hört auf der Autobahn mit 150, macht es vielleicht später, wenn ihr angekommen seid, oder passt auf jeden Fall auf. Also Tom, auf geht's. Genau. Wir sind bereit.
Also wir atmen komplett ein, machen eine Vollatmung, das heißt mit einem euch bekannten ganz normalen tiefen Atemzug, und wenn ihr komplett eingeatmet habt, versucht nochmal so ein bisschen mehr Luft hineinzukommen. Gerade so mit diesen Atemhilfsmuskeln hier oben am Brustkorb kann man das eben schaffen, dass man noch einen ganz kleinen Tick oben drauf einatmet. Und danach atmen wir langsam und lange aus und halten dann die Luft an. Also tief einatmen, noch ein bisschen oben drauf und aus. Und jetzt einfach mal warten. Und warten und darauf achten, wann jetzt wirklich dieser Atemreiz kommt. Und in der Regel merkt ihr jetzt immer noch keinen Reiz zu atmen und könnt es einfach genießen, in diesem Zustand ohne Muskelarbeit komplett entspannt dazusitzen und euch zu regenerieren. Und ich höre euch immer noch nicht atmen. Das heißt, ihr seid aller Voraussicht nach immer noch in diesem Zustand. Und das merkt euch bitte, denn das ist wirklich... Aber
schon dünn.
Na, wie war es denn für euch?
Gut, aber ich muss schon sagen, als du gesagt hast, ja, ich sehe immer noch Entspannung bei euch, da war bei mir schon, da habe ich schon gemerkt, na, lange geht's nicht mehr.
Okay, also es geht nicht darum, jetzt bei dieser Übung wirklich gegen den Atemreiz anzugehen und zu arbeiten. Das geht ja hier um Entspannung. Das heißt, sobald man diesen Reiz verspürt, kann man auch gerne wieder atmen. Und das kann man, wenn man das nur einmal macht, schon, ja, da spürt man schon einen deutlichen Effekt. Und das kannst du aber auch im Zyklus machen, ne? Das heißt, sobald du wieder atmen möchtest, machst du nochmal einen tiefen Atemzug, atmest wieder lange aus und wartest eine Weile. Und ja, es wurde gerade bewiesen, dass diese Technik wirklich eine der effektivsten Mittel ist, um Stress abzubauen. 23 in Stanford von dem berühmten Professor Huberman durchgeführt, unter anderem zumindest, und dort haben sie genau das festgestellt. Es wurde mit anderen Atem- und Achtsamkeitstechniken verglichen, die auch alle sehr effektiv und wissenschaftlich belegt sind, und das war wirklich der Entspannungsbooster, deswegen darf er bei keinem meiner Vorträge fehlen.
Super Übung. Und er geht sehr schnell.
Geht sehr schnell, und es stimmt wirklich, du hast recht, dieses bewusste Einatmen, dieses sehr tiefe, lange Ausatmen und dann eben diesen Atem sozusagen ausgeatmet halten. Man ist sofort bei sich, ja. Es ist sofort der Fokus auf dieses Thema irgendwie, und es blendet sehr viel aus. Ist das auch was man abends mal im Bett machen kann, wenn man irgendwie nicht einschlafen kann, oder in der Mittagspause, oder wann machst du
unbedingt? Also ich mache es immer zum Einschlafen. Ich kriege hier immer Ärger von meiner Partnerin, dass das nur 20 Sekunden dauert, bis ich einschlafe. Ich genieße das so sehr. Ich würde am liebsten immer noch ein bisschen weitermachen, aber dann bin ich längst eingeschlafen. Ja, und genau, das liegt einmal an den bereits erwähnten Gründen. Und dann ist es eben so, dass das Herz langsamer wird. Der Herzschlag ist ja interessanterweise an unsere Atmung gekoppelt. Das heißt, bei der Einatmung wird der Herzschlag schneller und bei der Ausatmung wieder langsamer. Das bedeutet auch im Schluss, dass wenn wir länger ausatmen oder da noch einen Augenblick verweilen in der Ausatmung, dass wir dadurch so eine Verlangsamung des Herzschlags hinbekommen. Und das macht eben diesen Entspannungseffekt, hat noch andere Gründe. Aber das funktioniert wunderbar zum Einschlafen, aber eben auch zwischendurch. Wenn man am Schreibtisch sitzt und merkt, boah, das wird gerade alles wieder ein bisschen viel, dann ist das wirklich für mich so eine Art Reset, dass ich da einmal mit diesen 30 Sekunden, die wir jetzt gerade benutzt haben, dann wieder bei Energie bin und auch fokussierter. Und der mentale Aspekt bei Atemübungen, den haben wir damit ja noch gar nicht so richtig, ja, verwertet.
Über die mentalen Auswirkungen oder auch Möglichkeiten, unseren Körper zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen, wollen wir gleich sprechen. Vorher, Matthias, an dich nochmal die Frage. Es gibt wissenschaftliche Belege oder Zusammenhänge, die zeigen, Atmung hat tatsächlich Auswirkungen auf die Lebenserwartung. Vielleicht kannst du uns da ein paar Insights geben. Wie hängt das zusammen? Vor allem, wenn dem wirklich so ist, dann muss uns allen ja eigentlich klar sein, hey Leute, neben gesunder Ernährung, Bewegung, Sportkomponente, gutem Schlaf, ist das Thema Atmung mal mindestens Komponente 4, die wir für ein gesundes, langes Leben beachten sollten, oder nicht?
Absolut richtig. Ich würde den Zusammenhang dennoch eher als indirekt beschreiben. Mhm. Also Tom hat gerade einen wichtigen Aspekt schon zum Beispiel mit gesagt, die Auswirkung der Atmung auf unser Herz-Kreislauf-System grundsätzlich und die Veränderung, und jetzt haben wir ein autonomes System, was wir aber direkt ansteuern können. Bei der Atmung ist das dieses ganz Besondere. Also wir werden atmen, solange wir es können, auch nachts. Wir müssen uns nicht drauf konzentrieren. Aber wie Tom sehr schön beschrieben hat, stressige Situationen, diese apikale Atmung, also irgendwie nur im oberen Bereich zu atmen, man nimmt vielleicht noch mehr Atemhilfsmuskulatur, Zwerchfell, haben wir sehr wenig Bewegung, wenig Bauchatmung. Das heißt, einmal auf Lungenebene, was die Belüftung angeht. Und dann können wir uns ja hier schon draus ableiten, wenn die Belüftung weniger gut funktioniert und dieses Kollabieren der Alveolen entsteht, so Atelektasen entstehen, weniger Belüftung, das verklebt. Und wir atmen aber irgendetwas anderes aus der Umwelt ein, wie Viren, Bakterien, Pilze. Und die lagern sich tendenziell eher ab und wir haben eine schlechtere Zirkulation und ähnliches, dann entstehen daraus durch fehlende Belüftung logischerweise auch potenzielle Infektionen. Das wäre eine Richtung. Ne? Das hat noch nicht direkt was, das hat eher was auch mit Krankheitsverhalten und ähnlichem zu tun, wo die Atmung eine Rolle spielt. Aber wenn wir sehen, dass wir sagen können, wenn die Atmung effizient funktioniert, dann sehen wir Verbindung mit niedrigerem Blutdruck, einer verbesserten Herzratenvariabilität. Also unser Herz schlägt unter den einzelnen elektrischen Impulsen variabler, vielfältiger, was ein Parameter dafür ist, dass wir sehr effizient auf Reize reagieren können. Das hat hier auch wieder mit dem vegetativen Nervensystem viel zu tun. Wir haben Auswirkungen auf Entzündungsmarker beispielsweise und auf Schlaf- und Stressmanagement. Und wenn wir uns natürlich von diesem halbautonomen System der Atmung dazu verleiten lassen, in stressigen Situationen die Atmung nicht ins Bewusstsein zu holen, so wie wir es jetzt gerade eben gemacht haben, dann ist es ein Spiegel davon, dass wir ein wunderbares Tool auf der einen Seite auch nicht nutzen, um unser Stresssystem mit zu bearbeiten oder etwas dafür zu tun, für Entspannung zu sorgen. Und dann haben wir im Umkehrschluss sehr schnell daraus entstehend, und du hast Felix eben angesprochen, was sind noch andere Themen? Natürlich Ernährung, Bewegungsverhalten und so weiter. Da hat Atmung als ein ganz elementarer Bestandteil und der gehört definitiv mit dazu, ob ich ihn als Technik mit einbaue. Aber wir haben auch schon über viele Atemtechniken gesprochen. Macht auf jeden Fall Sinn. Und als Parameter nochmal, was diese Lebenserwartung angeht, ja, wir sehen diese Assoziation. Ich bin sehr gespannt, wenn Tom nochmal was von seiner persönlichen Atemfrequenz sagt. Ein langsamer Atemrhythmus, der liegt laut Lehrbuch irgendwas zwischen, eigentlich im Normalfall in der Bevölkerung zwischen 12 bis 20 Atemzügen. Pendelt sich wahrscheinlich bei vielen bei 15 ein und je nach Trainingsstadium und je nachdem, wie effizient ich atme, kann das auch runtergehen. 5 bis 6 Atemzüge pro Minute in Ruhe gehen einher mit einer deutlich geringeren Mortalität, also Sterblichkeitsrate. Und es gibt diese Assoziation, es gibt nicht unmittelbare kausale Zusammenhänge, aber durchaus etwas, was mit dazugehört. Und das kann man natürlich wieder übertragen. Wie kann die Atemfrequenz langsamer werden, weil die Belüftung grundsätzlich gut funktioniert, weil das Bewegungsverhalten gut ist, weil Stress nicht zu hoch ist. Aber ihr seht, darüber hab ich schon viele Möglichkeiten, positiv etwas für die Gesundheit und spätestens dann auch für die Lebenserwartung zu tun.
Ja, also da knüpfe ich jetzt liebend gerne an, denn das Thema Herzratenvariabilität, Matthias, du hast es gerade angesprochen, ist für mich absolut zentral geworden, denn als ich anfing, über Atemtechniken zu sprechen und was sie mit mir und meinem Körper machen, was ich schon längst gefühlt habe, ne, ich habe ja diese Rekorde da im Apnoe-Tauchen, die habe ich ja im Prinzip aufgestellt, weil ich in der Lage war, mich extrem zu entspannen in Belastungssituationen. Und ich hatte immer das Gefühl, ja, das muss ja auch was in anderen Situationen helfen. So, jetzt hatte ich aber in meinem früheren Leben, ja, gab es diese ganzen Gesundheitstracker noch nicht und auch noch nicht so viele Informationen. Zumindest war mir nicht bewusst, dass es sowas wie eine Herzratenvariabilität gibt, ja, vor 20 Jahren. Und das ist ja jetzt ziemlich populär geworden und dann habe ich mich entschieden, nachdem ich da viel drüber gesprochen habe, mal so einen Versuch zu machen und mal 4 Monate lang mein Training durchzuführen und meine Herzratenvariabilität nachts zu messen. Und da hat sich herausgestellt, also ich habe nichts anderes gemacht, ich habe kein Ausdauertraining dazu geschaltet, ich habe meine Ernährung nicht umgestellt, habe versucht, alles möglichst konstant zu halten, Und da ist meine Herzratenvariabilität von Monat zu Monat weiter gestiegen. Das waren wirklich 4 komplette Monate, die ich gemacht habe. Und ja, letzten Endes waren es dann 108% Steigerung, die ich erreichen konnte, alleine durch mein Atemtraining. Und jetzt kann man drüber philosophieren, was bei diesem Atemtraining die größten Effekte hat, denn es sind ja so viele Komponenten. Ne? Wir haben einmal über das Nervensystem selber gesprochen, über eine gleichmäßige Atmung, die ich morgens und abends angewendet habe, die sogenannte Kohärenzatmung. Ja, du hattest von 12 bis 20 Atemzügen gesprochen. Da geht es dann eben um 5 bis 6 Atemzüge, die du gleichmäßig ausführst. Und durch diese gleichmäßige Atmung erreichst du es eben, dass das Nervensystem auch gleichmäßig stimuliert wird. Das heißt, der Sympathikus und Parasympathikus arbeiten synchron. Das heißt, du kriegst einen harmonischen Herzschlag, der variabel schlägt. Und das hat eben diese Auswirkungen, von denen du auch gesprochen hast, dass wir besser mit Stress umgehen können, effizient mit Reizen umgehen können. Aber das wird eben auch mit einer langen Lebenserwartung zusammengebracht, eine hohe HRV. Ja. Das ist der eine Aspekt. Morgens und abends mache ich diese Atemübung. Dafür habe ich ein schönes Biofeedback-Gerät. Die sind gar nicht besonders teuer mehr. Man braucht sie aber auch nicht. Aber wenn man so ein Gerät hat, dann sieht man, wie man innerhalb weniger Sekunden das schaffen kann, dass das Herz von einem kompletten chaotischen Rhythmus, ja, was geprägt ist durch Anforderungen, durch Emotionen und so weiter, aber eben im Wesentlichen auch durch die Atmung, in einen harmonischen, ruhigen Rhythmus kommt. Und diesen Rhythmus, den gilt es zu erreichen. Das werden wir im Alltag nicht immer schaffen. Man kann das aber trainieren. Man kann sich das angewöhnen. Und ich mache es, wie gesagt, jeden Morgen 10 Minuten und abends meistens auch. Und das führt einmal zu diesen physiologischen Anpassungen, aber auch mental dazu, dass ich viel ruhiger und ausgeglichener in den Tag gehe. Das ist der absolute Wahnsinn, was diese Atemtechnik mit einem macht. Und sie wird eben auch damit in Zusammenhang gebracht. Das gibt verschiedene Art und Weisen, wie ich das noch verarbeiten kann. Wenn wir das mit Emotionen beispielsweise zusammenbringen, dann wird der Effekt auch nochmal verstärkt. Und wenn man das regelmäßig macht, dann kann man seine HRV erhöhen. Ich habe ja nach diesen 4 Monaten als nächstes dann mal einen Experten da zu Rate gezogen. Wirklich jemanden, der seit 40 Jahren da forscht, ganz viel veröffentlicht hat, Dr. Reinhard Beise. Und da haben wir dann mal ein Gerät zu Hilfe genommen, den HRV-Scanner, der das so ein bisschen genauer untersuchen kann, meine Herzratenvariabilität. Und da hat sich dann eben herausgestellt, dass meine Flexibilität sich anscheinend dauerhaft irgendwie angepasst hat. Denn ich habe da den absoluten Höchstwert erreicht, den man bei so einer Messung erreichen kann. Und er war baff, das so zu sehen. Er sagte, dass mein Nervensystem dem Alter eines Kindes entspricht. Und das gibt's in meiner Altersgruppe eigentlich nicht. Und das ist nochmal ein weiterer Hinweis darauf, dass dieser Verbund an Atemtechniken, die ich in diesen 4 Monaten, aber auch schon länger, seit mehr als 20 Jahren, ja, 25 Jahren, nutze, dass das einen Effekt hat. Ne? Und jetzt haben wir über Kohärenzatmung gesprochen. Wir haben noch nicht über die Vitalkapazität gesprochen. Das ist unsere Lunge. Ja, wenn wir sie in ihrer vollen Größe nutzen wollen, durch den Brustkorb begrenzt ist. Das heißt, wenn wir eine Flexibilität im Brustkorb haben und da regelmäßige Dehnübungen machen, unser Fasziengewebe beweglich ist, dass wir einfach ja mehr einatmen können und auch eben alle Bereiche bespielen können. Unsere Atmung geht ja nicht nur irgendwie gerade von oben nach unten rein, sondern es bewegt sich halt in alle Richtungen, dehnt sich unsere Lunge aus. Und das können wir eben auch verbessern. Auch das, ja, auch die Vitalkapazität alleine wird in Zusammenhang mit Lebenserwartung gebracht. Und ich könnte noch eine Weile weitermachen. Ne? Wir haben auch noch das CO2. Und das CO2 ist eben auch ein wesentlicher Faktor, der zu unserer Gesundheit beiträgt. Denn wenn wir jetzt nochmal zu dieser Stressatmung zurückkommen, wo wir hoch und flach und schnell atmen, dann atmen wir viel CO2 ab. Das heißt, wir haben chronisch etwas weniger CO2 im Körper. Und du kannst gerne da auch nochmal gleich einsteigen, Matthias. Das CO2, das sorgt ja letzten Endes einmal dafür, dass unsere Gefäße sich weiten. Das heißt, wir sind, ja, jetzt unser Gehirn beispielsweise ist besser mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, da kommt einfach mehr Blut in unser Gehirn. Und das Zweite ist, dass die Zellen auch besser erreicht werden durch das Sauerstoff. Das CO2 kann man sich vorstellen wie so eine Art Türöffner für die Zellen. Das heißt, wenn wir einen hohen CO2-Spiegel haben, dann werden wir letzten Endes auch besser mit Sauerstoff versorgt. Und ja, und da gibt's auch wieder fantastische Studien und fantastische Auswirkungen. Ich habe hier lange experimentiert. Genau, das war jetzt so ein bisschen der Bogen zum Thema Atemfrequenz. Das werde ich nochmal kurz abschließen und dann können wir das ja nochmal von anderen Seiten betrachten. Was wir sowieso beim Apnoe-Tauchen immer machen, ist, wir gewöhnen uns an hohe CO2-Spiegel. Und das ist auch ein Rieseneffekt. Wenn wir regelmäßig hohe CO2-Spiegel im Körper erzeugen, einmal durch Luft anhalten beispielsweise. Es gibt aber auch schon schöne Geräte, mit denen man CO2 einatmen kann. Mit den Patronen aus dem Supermarkt, ja, der Carbohaler, das ist ein Gerät, das ich nutze, macht eben dieses CO2 verfügbar für mich. Und über das Atmen dieses hohen CO2-Spiegels passieren eben auch wieder eine Reihe an körperlichen Anpassungen, die ja wahnsinnige Effekte haben. Wir sind noch dabei, darüber zu theoretisieren, hypothetisieren, woran liegt das, was passiert im Körper, was passt sich an durch dieses vermehrte Einatmen von CO2. Da gibt es die Frage, sind es die Rezeptoren, die das CO2 dann sozusagen melden, die sind auch neuroplastisch, das heißt, verändern die sich, sind es andere Veränderungen im Körper, aber irgendetwas verändert sich so, dass unsere Toleranz gegenüber CO2, ihr habt ja gesagt, das setzt bei einer Minute vielleicht ein, dieser Atemreiz, sich diese Toleranz ändert. Das heißt, der Atemreiz kommt später, das kannst du auch bei jedem Apnoe-Taucher beobachten, das dauert nicht lange, dass der Atemreiz etwas später kommt. Bei mir kam da auch nicht von Anfang an bei 3,5 Minuten, sondern am Anfang war es genau wie bei euch, irgendwie bei 1 Minute 15 oder 30. Da ging das los und dann kommen eben diese Anpassungsprozesse und dann, wie gesagt, man weiß noch nicht genau, was sich anpasst. Was man aber weiß, ist die Atemfrequenz, die geht relativ schnell runter. Das habe ich alles wunderbar in meiner Studie hier auch im Herzraten-Variabilitätsmonitor alles genau gesehen, was da passiert. Und ja, die Atemfrequenz war dann letzten Endes bei 4 Atemzügen in der Minute, obwohl ich CO2 eingeatmet habe, was ja zu einem stärkeren Atemreiz führt. Und diese Anpassungen führen eben dazu, dass wir weniger atmen und einen allgemein höheren CO2-Spiegel im Körper haben. Und das hat eine Reihe an positiven Effekten. Und damit ich euch jetzt nicht hier zu Tode langweile und noch weitermache, kann Matthias ja vielleicht da nochmal anknüpfen.
Nee, genau. Und ich nehme den Ball jetzt noch einmal, Felix. Ich muss da nochmal einmal mit rein. Weil jetzt hat Tom gerade zu CO2 so schöne, viele Effekte schon mit beschrieben und wie wichtig es ist, die CO2-Toleranz auch mit zu verbessern. So aus dem Praxiskontext heraus, wo wird es gerne mit eingesetzt? Gerade auch bei Themen rund um Ängste, Panikstörungen. Also ich habe die Beeinflussung mit mehr CO2, weil CO2 als, aus einer evolutionären Perspektive wird es relativ klar, zu viel CO2 ist, und da sind wir uns alle einig, irgendwann tödlich. So, und ähnlich genauso wie Sauerstoffmangel irgendwann tödlich ist, ist das, was bei uns auch im Nervensystem und dann natürlich auch psychisch mit beeinflusst werden kann, etwas, wo wir mit einer höheren Toleranz Einfluss nehmen können auf Ängste, Panikattacken, Ähnliches. Auf der einen Seite und wenn ich es wieder reinzoome in die Zelle rein, was passiert bei Sauerstoffmangel in der Zelle, was passiert bei zu viel CO2 in der Zelle? Der Körper reagiert systemisch, erstmal in jeder einzelnen Zelle, dann Gewebe, dann Organe, dann im Gesamtsystem, im Gesamtorganismus mit Schutzmechanismen, die losgelöst werden. So, das heißt, nicht jeder von uns muss, Tom würdest du wahrscheinlich unterschreiben, nicht jeder muss Apnoe-Taucher werden, aber sich die positiven Aspekte davon rauszunehmen, diese Tools mit zu verwenden. Wir haben jetzt so viele Dinge beschrieben, ob es eben rein die bessere Ventilation ist und potenziell Gefäßsystem, alles, was positiv mit beeinflusst werden kann. Aber wir produzieren in der Zelle Schutzstoffe. Wir werden in der Zelle stressresistenter. Und das ist etwas, was man mit beiden Techniken, CO2-Toleranz zu verbessern, also so Rückatmungstechniken beispielsweise. Also wir kennen das eigentlich in der Behandlung, wenn es zu Hyperventilation kommt. Ne? Da atme ich zu viel CO2 ab, dann wird es kribbelig im Mund, in die Finger werden kribbelig und irgendwann kippt man um und man atmet in den Beutel quasi die Ausatemluft wieder zurück, dann steigt CO2 mit an. Das ist eine Technik, die man mit verwenden kann und tolle Gerätschaften, die es heute noch mit dazu gibt. Das mehr zu integrieren in allen Lebensbereichen definitiv hilfreich.
Also Leute, ultra spannend und wenn ich es richtig verstehe, kann man also daraus einen Nutzen für den Alltag eben ziehen, ja. Diese Erkenntnisse aus dem Apnoe-Tauchen oder aus der Apnoe-Forschung kann man also beim Thema Stressbewältigung, Atemtherapie, Leistungsoptimierung, Stressmanagement verwenden. Will ich auch gleich noch tiefer mit euch sprechen, denn Tom, auch darüber müssen wir noch sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, das in den nächsten Tagen rauskommt. Da reden wir gleich drüber. Aber vorher, lass uns noch einmal abtauchen, Tom. Und wenn wir heute schon jemanden da haben aus der Praxis, ich bin wirklich fasziniert davon. Jeder, der sich mal angeschaut hat, diesen Sport, wie das funktioniert, der hat auf jeden Fall dieses Bild im Kopf. Da sind diese Jungs, diese unglaublichen Maschinen, und ihr taucht runter ins Meer, an einer Leine lang beispielsweise, ohne Hilfsmittel, ihr habt Flossen, klar, und eine Brille, aber kein Atemgerät eben. Und dann geht es in diese Dunkelheit. Meter um Meter um Meter um Meter. Mein Gedanke ist immer, okay, jetzt gehen die da runter auf, keine Ahnung, 70, 80, 90, 100 Meter. Das allein, glaube ich, sorgt bei Leuten schon für Beklemmung oder für mehr als Respekt, vielleicht auch Angst oder Ehrfurcht, in diese Dunkelheit, in diese Kälte auch darunter zu gehen. Und dann der Gedanke, okay, ich muss ja diesen Weg auch noch zurück, ich muss ja wieder nach oben. Also wie kann ein einzelner Mensch alleine das bewältigen? Wie funktioniert das, Tom? Also für mich ist das wirklich, also du bist ein Alien, ja, also im Positiven. Das ist unvorstellbar, diese Einsamkeit, dieses Risiko und auch, ich meine, gut, das ist natürlich dann Erfahrung und Training, aber auch zu wissen, okay, jetzt ist der Moment, wo ich umdrehen muss. Jetzt ist genau der Moment, wo ich es noch bis hoch schaffe und nicht bei 20 Metern unter Wasser schon wirklich am Ende bin. Also gib uns da mehr Insights. Wie funktioniert das? Wie machst du das?
Also ich gebe euch gerne mal einen Insight, was diese Panik angeht. Wenn es dunkel wird, ja, dass das ein lebensfeindlicher Raum ist. Für mich ist das einfach total spannend. Für mich ist das ein Riesenabenteuer und für mich ist es ein Erlebnis, da runtertauchen zu dürfen. Ich habe einen Tauchgang, den kann ich ja mal so ein bisschen als Beispiel jetzt nutzen, vor Augen, wo ich im Millstätter See mit einem Gewicht mich runterziehen lassen habe auf 80 Meter. Das heißt, ich habe nicht mal Kraft verwenden müssen, um da runterzukommen. Auch mein Atemreiz war dementsprechend noch ganz entspannt. Ich habe noch nichts gemerkt und hänge dann da auf einer Tiefe im tiefen Schwarz. Ja, konnte ja im Prinzip nichts unter Wasser sehen, aber ich habe eine Lampe dabei. Und diese Lampe ist an der Maske fest und ja, stellt letzten Endes so einen Lichtkegel ins Unendliche. Das ist auch unheimlich klares Wasser da unten. Das heißt, dieser Lichtkegel, der geht ohne Ende weiter. Auf der anderen Seite meiner Maske habe ich einen Tiefenmesser, der piept, weil ich meine Tiefe erreicht habe. Der sagt mir, also ich bin jetzt angekommen bei 80 Meter. Und dann hängst du da und hörst dieses Piepen, was ja auch ein Echo erzeugt, da in dieser Tiefe. Das ist ja unter Wasser wirkt das ja nochmal komplett anders. Du kannst dir das vorstellen wie im Weltraum, ja? Das macht dann immer dieses Piep, 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 Piep und du guckst in dieses unendliche Schwarz mit diesem Lichtkegel. Also wunderschön. Für mich ist das ein Abenteuer und ein Privileg, da sein zu dürfen und erstmal noch nicht mit Angst belegt. So, und jetzt hast du ja gefragt, so, wann kehrt man denn da um, ne? Man kennt vielleicht diesen Film Im Rausch der Tiefe, The Big Blue, wo sich der Jacques Mayol auch immer gefragt hat, soll ich jetzt überhaupt wieder nach oben gehen? Hier unten ist es viel schöner. Und letzten Endes ist das ja eine Frage auch von Disziplin, aber auch, wie gut man seinen Körper kennt. Wir machen das ja nicht irgendwie einmal im Jahr und dann gehe ich maximal tief, sondern in der Regel setzt das jede Menge Training voraus und man muss das einfach ganz gezielt vorbereiten. Und dann weiß ich auch, wie mein Körper reagiert. Ich habe es eben beim Luftanhalt unter Wasser geschildert. Nach 3,5 Minuten fängt der Atemreiz an und dann weiß ich, ich kann noch ungefähr 7 Minuten weitermachen. Und genauso ist es bei der Tiefe auch. Man kriegt ein Gefühl dafür, wie gut man jetzt praktisch performen kann, legt es aber auch schon vorher, wenn man es sicher ausübt, dann auch fest, ganz konservativ. Pass auf, ich weiß, ich könnte jetzt wahrscheinlich 80 Meter tauchen, tauche aber nur 75 Meter, um eben auf der sicheren Seite zu sein. Und das ist ja eine Frage, das kann man ja vorher recht gut festlegen und da seine Sicherheitsmaßnahmen treffen.
Aber was ist zum Beispiel, wenn, also das ist immer so ein Gedanke, den ich habe, du musst plötzlich husten. Du kriegst diesen Hustenreiz, du hast einen Fussel im Hals, irgendwas, du verschluckst dich ein bisschen. Ja. Das würde bei mir, also allein der Gedanke, du musst da unten husten plötzlich. Kann man das unterdrücken? Hattest du so eine Situation, gab es sowas bei dir mal wie eine Nahtoderfahrung oder wo du irgendwie in einer kritischen Situation warst?
Bevor wir jetzt in diese Gefahrensituation reingehen, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, denn das ist immer so ein Thema, Apnoe-Tauchen wird gerne mal auch als dramatisch und gefährlich dargestellt. Ne? Und wir haben ja Gott sei Dank jetzt zu Beginn erstmal über die positiven Auswirkungen gesprochen, was mir unheimlich wichtig ist. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, wenn man das nicht vernünftig macht und ich weiß, was man tut, ähnlich wie beim Fallschirmspringen, ja, sollte man sich auch vorher einen Fallschirm aufsetzen. Dann kann es eben zu Unfällen kommen. Und eine Sache, die ich jetzt gleich unbedingt erwähnen möchte, ist, dass man das nie alleine machen darf. Ne? Denn schon im Schwimmbad kann es dazu kommen, dass wenn man jetzt, ja, jetzt hört man, jetzt sieht das hier super, Luft anhalten, cool, ich probiere es mal aus, ja, und dann geht man ins Schwimmbad, holt einmal tief Luft, geht unter Wasser und dann wird man bewusstlos noch, bevor der Sauerstoff aufgebraucht ist. Das heißt, du kannst im Prinzip schon beim Einatmen bewusstlos werden. Und das ist, wenn du alleine bist, dann kann das tödlich enden. Und die meisten Unfälle, fast alle, passieren eben auf diese Art und Weise, dass jemand alleine tauchen geht, ohne Sicherheitsmaßnahmen, ohne Wissen, wie das funktioniert. Und dann kann sowas passieren. Also bitte nur als jetzt vorweg schon mal, ganz, ganz wichtig, wer jetzt inspiriert ist und Lust bekommen hat, am Nohe zu tauchen, bitte niemals alleine tauchen und immer jemanden dabei haben, der weiß, was dann zu tun ist im Falle eines Notfalls. Genau, und bei diesen großen und tiefen Versuchen und auch auf Wettkämpfen, da haben wir immer extrem große Sicherheit. Ja, das heißt, es gibt jemanden, der unten wartet, es gibt jemanden, der dich abholt und hier passiert in der Regel nichts. Jetzt sprichst du von einem Hustenreiz. Das ist ja das, was man sich vielleicht so vorstellen kann. Habe ich jetzt selber noch nicht gehabt, aber ich habe verschiedene Situationen gehabt, wo es wirklich auch mal kritisch wurde, wo mein Schlitten auf einmal feststeckte, wo ich das Tauchseil und die Orientierung verloren habe im Schwarzen. Ja, dann war ich da plötzlich im orientierungslosen Raum und wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist und war auf meiner Maximaltiefe angelangt. Da können natürlich verschiedene Sachen passieren. Das mit dem Husten hatte ich jetzt noch nicht, aber ich hatte mal einen Krampf und musste mit quasi Oberschenkelkrampf dann nach oben kommen. Letzten Endes sind das Dinge, die man einfach so ein bisschen mit einplanen muss. Es kann immer was schief gehen und deswegen sollte man dann konservativer tauchen, die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Aber Husten, da unter Wasser ist es eben auch jetzt, wenn wir vom Tieftauchen sprechen, auch so, du hast einen extremen Druck auf der Lunge. Ja, wenn du 80 Meter tief tauchst, dann sind das 9 Bar, dann ist deine Lunge schon mal auf ein Neuntel zusammengeschrumpft. Das heißt, da ist ein großer Unterdruck dann in der Lunge. Und da dann überhaupt Luft, selbst wenn du husten müsstest, Luft rauszubekommen, um was zu verlieren, das ist gar nicht so leicht, denn das ist die größte Herausforderung beim Tieftauchen, da überhaupt für den Druckausgleich, damit du keine Schmerzen auf den Ohren hast, Luft rauszubekommen. Also die Sorge, dann auf der Tiefe zu husten, die kann ich dann damit auch schon mal nehmen.
Faszinierend. Also ein Neuntel sozusagen an Volumen hat die Lunge dann nur noch, weil die Luft so krass komprimiert ist in dieser Tiefe. Unvorstellbar. Aber trotzdem, hattest du beim Tauchen, hattest du mal sowas wie einen spirituellen Moment, eine transzendente Erfahrung? Gab es irgendwas, wo du, ich weiß nicht, vielleicht auch chemisch, da kann Matthias vielleicht noch was sagen, wir haben auch mal eine tolle Folge zum Thema Drogen und Alkohol gemacht und Stoffe, die auf unseren Körper erstaunliche Wirkung haben. Hattest du mal so einen Moment, wo irgendwie, keine Ahnung, zu wenig Sauerstoff in deinem Gehirn auch vielleicht dazu gesorgt hat, dass du Dinge erlebt, gefühlt hast, die nicht da waren oder die irgendwie spirituell sich angefühlt haben?
Ja, da gibt's schon eine Reihe an Erlebnissen, auf die ich da zurückgreifen kann. Dieses außerhalb des Körpers sein, das ist gar nicht so selten. Da haben wir zum Beispiel Effekte der Hyperventilation. Es gibt ja auch einige Atemtechniken, die werden genau aus diesem Grund angewendet, ne? Bewusstseinserweiterung. Und das ist häufig in Zusammenhang mit der Hyperventilation, dass wenn du stark und viel atmest, also mehr als dein Körper eigentlich benötigt, dann ziehen sich Gefäße zusammen und die ganze Biochemie deines Körpers ändert sich. Dein Gehirn wird mit weniger Sauerstoff versorgt und auch da passieren im Gehirn dann ganz viele Anpassungen. Und das kann eben zu diesen Zuständen führen. Und bei mir waren das unter anderem dann so Zustände, wo ich wirklich mich da selber im Wasser gesehen habe, wie ich da liege und als Monitor von oben so da drauf gucke und einfach nur sehe, der ist doch komplett tiefenentspannt und und das fühlt sich einfach alles extrem gut an. Ne, das sind recht subtile Erfahrungen. Ich kann jetzt nicht mit großen Halluzinationen oder so kommen, aber das sind so Effekte, aber auch diese tiefen Entspannung selber, die man kaum durch eine normale Atemtechnik so extrem erzeugen kann, kann man praktisch, wenn man, es gibt ja jetzt zum Beispiel die Technik holotropes Atmen, ja, da habe ich auch eine tolle Erfahrung gehabt, wo man wirklich über einen längeren Zeitraum sehr, sehr stark atmet. Auch wieder, da braucht man eine gute Betreuung, aber das kann eben auch zu diesen Zuständen führen, wo du wirklich so nicht mehr im Alltag verhaftet bist, du bist irgendwo ganz tief in deinem Körper. Das war für mich jetzt bei dieser Session, an die ich gerade denke, so, dass ich immer tiefer in mich hineingesunken bin und der Weg aus mir selber heraus wieder in das wache Bewusstsein, der schien so weit, dass ich wusste, es wird, wenn diese Übung hier zu Ende ist und die Anleitung jetzt sagt, komm, jetzt kommt mal wieder zu euch, das wird eine Weile dauern. Und so war es dann auch. Ja, das war mit 10 Menschen in einem Raum. diese Anleitung. Und sie hat es beendet, die Musik ist leiser geworden, sie hat angefangen zu sprechen und ich war so tief in mir versunken. Es war auch ein sehr, sehr schöner Zustand, muss ich dazu sagen. Es war einfach extrem. Ich war noch nie, also ich kann mich nicht daran erinnern, mal so entspannt gewesen zu sein. Und dann brauchte ich eben einige Minuten, ja, bis ich wieder zu mir gekommen bin. Sie musste mir noch an die Schulter fassen. So, jetzt komm mal langsam zurück. Ein wunderschöner Moment. Und jetzt haben wir noch nicht von Stickstoff gesprochen auf der Tiefe. Wenn ihr beim Thema Drogen seid, dann gibt's natürlich die Stickstoffnarkose und den Tiefenrausch. Da gibt's schon einige Dinge, die da eben auch auf Bewusstseinsebene passieren können.
Super spannend. Tom, du hast schon anklingen lassen, dein neues Buch kommt jetzt in diesen Tagen raus. Gib uns mal ein paar Insights. Es geht ums Atmen. Was lerne ich, wenn ich dieses Buch lese?
Du lernst in stressigen Situationen unter Druck, auf Knopfdruck zu entspannen. Ich habe gerade eine wichtige Technik davon kennengelernt. Das heißt, die Leistungsfähigkeit auf kognitiver und körperlicher Ebene zu steigern durch verschiedene Techniken. Alles erwiesen, also alles mit wissenschaftlichen Studien belegt, aber eben aus meiner praktischen Erfahrung heraus. In dem Buch steht nichts, was ich mir irgendwo angelesen habe, sondern wo ich selber gemerkt habe, krass, das funktioniert. Das heißt, da kann man Atemtechniken und Mentaltechniken kennenlernen, um eben auch bei großen Herausforderungen sich vorzubereiten. Und auf der anderen Seite ist es das, worüber wir gerade gesprochen haben. Atemtechniken sind eben auch unheimlich gut darin, die Lebenserwartungen und die Gesundheit zu verbessern. Ja, ich will immer nicht zu viel versprechen und sagen, pass auf, wenn du jetzt die Atemtechnik XY anwendest, dann wirst du 10 Jahre länger leben. Aber wir haben kennengelernt, es gibt mindestens 5 Techniken und auch die stelle ich hier dar, die eben dein Nervensystem flexibler machen, das heißt die Gesundheit deines Nervensystems verbessern, deinen Gasaustausch verbessern, deine Vitalkapazität, also deine Atemmechanik verbessern und all diese Dinge, die führen eben zu einer erhöhten Lebenserwartung. Kurz gesagt, deine Atmung ändert alles. Das heißt, es geht um das Kurzfristige, um die kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit, aber auch um deine Gesundheit, Belastungsfähigkeit, Resilienz und letzten Endes sogar Lebenserwartung.
Super spannend. Ich bin sicher, es wird einige geben, die sich das Buch holen. Ich werde es direkt bei mir mal in den Warenkorb werfen, weil ich finde es wirklich hochspannend, wie eben das Thema Atmung, Atemtechnik wirklich einen Impact auf unser Leben hat und haben kann. Und dass das neben den vielen auch Podcast-Folgen, die wir hier zum Thema Ernährung, Bewegung, Schlaf schon gemacht haben, dass dieses Thema bisher eigentlich gar nicht so vorkam und gar nicht so auf unserer Agenda war. Insofern, Tom, da sind wir schon mal sehr dankbar, dass du uns da diesen Weg gezeigt hast. Du bist als Speaker unterwegs, du hilfst auch Managern und Firmen in stressigen, in komplizierten Situationen eben einen kühlen Kopf zu bewahren. Was würdest du sagen, kurz zusammengefasst, ist aus deinem Leben als Apnoe-Taucher, als jemand, der sich mit diesem Thema Atmung so intensiv beschäftigt, was ist für dich das wichtigste Learning, wenn es um Stressmanagement geht, konkreter Stress im Berufsleben, im Privaten vielleicht? Was kannst du uns mitgeben, wie können wir alle damit besser umgehen?
Also einmal kann man wissen, dass man über seine Atmung direkt Einfluss auf den Stresslevel ausüben kann. Ja, durch einfaches Ausatmen, durch diese kurze Einatmung fahren wir den Stresslevel runter. Dadurch sind wir kognitiv und körperlich leistungsfähiger. Und das Zweite ist, dass wir auch über die Gedanken da einen ganz großen Einfluss nehmen können. Über das Üben von Atemtechniken können wir eben auch unseren Fokus verbessern und nicht in diese Negativspirale eintauchen. Das heißt, wir lernen einfach auch Situationen anders zu bewerten, durch Reframing einfach mal anders drauf zu gucken und nicht die Katastrophen zu sehen, sondern ganz akzeptierend einfach das Ziel zu fokussieren, sich auf die Lösung zu fokussieren. Das alles kann man über Atem- und Mentaltechniken erreichen. Das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist aber das langfristige Integrieren von Atemtechniken wie ja meiner Methode, die in meinem Buch dann auch ausführlich beschrieben ist, kann dazu führen, dass wir einfach insgesamt gesünder, resilienter und ja letzten Endes auch ja glücklicher sind und länger leben.
Matthias, in der Vorbereitung zu dieser Folge sind wir auf eine Studie gestoßen, die sagt, dass Atmung so einzigartig ist wie unser Fingerabdruck. Du hast dir das näher angeschaut. Lass uns da einen kleinen wissenschaftlichen Schlenker mal in diese Richtung machen, auch zu verstehen, wie einzigartig eben jeder Mensch in seinem Atmen ist oder sein kann. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie?
Also erstmal, ich bin auch geinfluenced worden, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe es nämlich darüber gefunden, habe mir dann die Studie näher angeschaut. Ist schon sehr spannend, was untersucht worden ist. Das heißt, junge, erwachsene Teilnehmer haben über 24 Stunden ein Messgerät, denn es geht um die nasale Atmung, angelegt bekommen. Und quasi wurde daraus analysiert, wie ist das Atemmuster. Und die Genauigkeit ist sehr hoch und es ist klar identifizierbar und es ist klar unterscheidbar. Und das ist der Fingerabdruck meiner nasalen Atmung. Wir werden das noch an ganz vielen anderen Dingen auch noch mit feststellen. Aber wenn wir uns natürlich mehr Daten anschauen können und sie besser auswerten können, aber ist doch schon interessant, dass die Atmung so stark in der Unterscheidung ist und wir nicht dieses klassische, nur dieses eine Pattern irgendwie wiederfinden würden, ist eine ganz individuelle Atemsignatur und sie bleibt über Jahre hinweg stabil. Also sie haben es nicht nur einmal, können das quasi auswirken, es ist ein stabiler Parameter und das finde ich den Zusammenhang, das schließt glaube ich den Bogen nochmal ganz gut. Viele Punkte, die Tom auch nochmal mit angesprochen hat, klare Korrelation in Richtung Gesundheit. Das heißt, wenn wir wirklich die Atemparameter uns genauer anschauen, haben wir diese Korrelation in Richtung Body Mass Index, was ja immer noch herangezogen wird. Also Körpergewicht und Zusammensetzung unter Umständen auch noch, Schlaf-Wach-Rhythmus und Korrelation zu Depressionen und Angst-Scores beispielsweise. Das heißt, höhere Angstwerte waren auch verbunden, das ist schon klar, mit kürzeren Inhalationszeiten und veränderten Atempausen oder variableren Atempausen im Schlaf. Also die Erkenntnisse gibt es daraus schon. Trotzdem ist es für jedes Individuum sehr individuell.
Leute, es ist wahnsinnig spannend. Ich könnte wirklich noch mit euch Stunden weiterreden und ich glaube, Tom, wir müssen dich in einiger Zeit nochmal für eine zweite Runde bemühen und dann noch im wahrsten Sinne des Wortes tiefer eintauchen. Ich habe noch so zwei, drei Fragen an dich, Tom. Vielleicht kannst du die ganz kurz beantworten, damit wir hier dich auch noch einen Ticken besser kennenlernen. Dein Lieblingstier?
Rochen.
Also ein Wassertier auf jeden Fall. Mhm. Dein Lieblingssport an Land?
Fußball.
Oh, ehrlich, ehrlich. Guck mal, hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hätte tippen müssen, hätte ich gesagt sowas wie Fahrradfahren, auch irgendwie so ein Ausdauerding, wo man irgendwie wirklich die auch pumpen muss, irgendwie.
Das mache ich auch, so. Genau, das mache ich auch. Ja? Aber es ist nochmal eine etwas andere Qualität.
Super. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit an die Hand geben, wenn er unterwegs ist zum nächsten Tauchgang?
Höre auf deinen Körper und deine innere Stimme.
Mhm. Eher durch den Mund oder eher durch die Nase atmen?
Immer durch die Nase.
Tom. Sehr inspirierend. Matthias, auch an dich ganz herzlichen Dank für die wissenschaftliche Einordnung. Wir sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes heute abgetaucht in eine sehr spannende Welt des Apnoe-Tauchens und was wir daraus an mentaler Stärke, an Stressbewältigung mitnehmen können, das habt ihr hier gehört. Tom, wir werden mit Sicherheit in deinem Buch alle nochmal nachlesen, wie wir unser Leben mit der richtigen Atemtechnik besser gestalten können, wie wir resilienter werden, wie wir ja uns optimieren können. Ich sage ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns in der Health Nerds Pro Edition. Wir sprechen uns wieder, da bin ich überzeugt von. Und Matthias, auch an dich herzlichen Dank. Leute, wenn ihr Fragen habt, her damit, gerne immer schreiben an podcast@artgerecht.com oder über Instagram, Facebook oder sonstige Wege. Ihr könnt auch bei Spotify direkt in die Folge kommentieren. Und Matthias und sein Team werden sich natürlich alles anschauen und beantworten. Leute, vielen Dank. Es war wirklich inspirierend. Tom, ist der nächste Tauchgang schon geplant? Bist du schon wieder irgendwie im Kopf in irgendeinem Meer oder See unterwegs? Wo kann man dich treffen?
Ja, natürlich ist der Tauchgang geplant auf Samos in Griechenland. Treffen kann man mich auch in Einsteigerkursen in Hamburg. Aber genau, sonst auch im Privatleben gerne mal an der Schanze. Also ich wohne in Hamburg, Poppenbüttel, geht mal gerne auf die Suche, ihr werdet mich finden. Vielen lieben Super. Dank, lieber Felix und Matthias, es war mir eine große Freude, war sehr inspirierend auch für mich und gerne mal wieder.
So machen wir es. Dankeschön. Vielen Ahoi Dank. Nach Hamburg.
Mach's gut, ciao.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Health Nerds, Pro Edition.
Ein All Ears on You Original Podcast.